Hallo zu einer neuen Folge Wortschritte. Christopher Wittmers ist bei mir heute zu Gast. Hallo, hallo Christopher.
Hallo Jörg. Schön, dass ich da bin. Ja. Oder da sein darf bei dir. Ne?
Also, na, sehr gerne doch. Heute wird es tierisch, oder?
Ja, ganz, ganz tierische Nummer. Wir beide sind ganz weit weg. Am heutigen Tag, wir machen mal eine kleine Runde durch Alaska.
Genau, wir sind nämlich in der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen.
Genau.
Und es wird tierisch gut.
Auf jeden Fall.
Los geht's.
Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alz.
Ja, wir gehen jetzt mal rein, Christopher. Und du als alter Fan unseres Podcasts weißt, was jetzt kommt.
Ich muss mich vorstellen, ne? Das ja. ist genau das, was du jetzt von mir erwartest.
Genau.
Ich war sehr beeindruckt, dass der Kollege Uwe Schulz über seinen Impfstatus berichtet hat. Das erspare ich dir jetzt an der Stelle. Ich sag dir einfach mal, ich bin 48 Jahre alt.
Ja.
Verheiratet, zwei wunderbare Kinder, auch mit einer wunderbaren Frau verheiratet übrigens. Und
natürlich. Ich habe sie gerade schon kennenlernen dürfen.
Ja, ne?
Ja.
Ja, beruflich, da sind wir uns ja sehr ähnlich. Ich mache auch Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, aber halt eben für einen großen Klinikträger. Also ich bin bei den Knappschaftkliniken beschäftigt.
Ja.
Und naja, im Ehrenamt halt eben bei der evangelischen Kirchengemeinde in Bottrop aktiv, als Presbyter und jetzt auch schon seit vielen Jahren als Finanzkirchmeister für die Gesamtgemeinde.
Ja, du hast dir nicht umsonst die Zoom-Erlebniswelt ausgesucht, denn du betreibst einen Zoom-Podcast.
Genau, also es gibt eine lange Verbindung zur Zoom-Erlebniswelt. Also ich habe mitbekommen, wie die sich halt damals umgebaut haben, wie das neue Konzept entstanden ist, wie nach und nach die Welten entstanden sind.
Ja.
Und naja, die Leute, die hier in der Marketingabteilung arbeiten und sowas, die kenne ich halt ganz gut. Und da kamen wir nicht zuletzt, wie wahrscheinlich bei dir auch, über die Corona-Pandemie auf die Idee, ein bisschen Zoom-Erlebniswelt für zu Hause zu machen.
Ja.
Und haben dann da halt eben diese Podcast-Reihe Rangezoomt konzipiert.
Rangezoomt, ist aber auch ein schöner Name.
Ja, ist ein bisschen, ne, GE für Gelsenkirchen, Zoom ja. ist drin. Und Rangezoomt halt eben auch die Tatsache, dass die Leute mit den Geschichten, die wir erzählen, halt auch mal hinter die Kulissen nicht unbedingt gucken, aber hören können.
Ja.
Viel erfahren über den Beruf der Tierpfleger, viel erfahren über die Tiere, die hier sind, auch über die Bedrohungslage der Tiere. Ja, und das läuft total super.
Ja.
Und ich freue mich, dass uns einfach bislang die Themen noch nicht ausgehen.
Ja, der Zoo ist ja groß genug. Also da ist ja immer was los, ne?
Ja, genau.
Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Hat man dich gefragt, den Podcast zu machen? Oder hast du gesagt, ich habe selber Lust dazu? Oder wie ist das entstanden?
Ja, also ich habe schon gesagt, ich habe selber Lust dazu. Wir haben dann halt, ne, wie gerade schon erwähnt, da ich viele Leute hier kenne, hatte ich denen dann die Idee mal vorgestellt. Und dann gab es halt eben auch den einen oder anderen Tierpfleger hier, die gesagt haben, die könnten sich das auch total super vorstellen, wenn das halt eben nicht so eine Nonsensnummer wird.
Ein Eichhörnchen, ne? läuft uns vor die Füße. Geht ja schon gut los hier.
Genau. Die haben halt gesagt, wenn das nicht so eine Nonsensnummer wird, dann wäre das halt eben schön. Ne? Also ja. Es war ja so vor ungefähr 3 Jahren, dass es viele Podcasts gab, die halt eben irgendwie so einen Comedian-Hintergrund hatten. Das ist ja auch völlig in Ordnung.
Ja.
Aber so Infotainment, Edutainment-Formate, ne? Wir haben sich da ja auch so langsam entwickelt und darauf hatten die halt eben Lust. Ja, dann haben wir halt hier zusammengesessen und gesagt, wie konzipieren wir das? Wer macht irgendwie die redaktionelle Arbeit? Und dann ist das entstanden. Wir haben eine Testfolge gemacht und haben dann das eine oder andere ausprobiert, bis wir dann halt angefangen in Serie zu gehen. Ne?
Ja, wir stehen gerade vor den Elchen.
Ja.
Das sind aber auch riesige Tiere, ne?
Das stimmt und die liegen jetzt noch.
Ja. Unfassbar. Bist du ein Zoo-Fan?
Ja, absolut. Also als ich klein war, war ich halt eben auch schon immer mit Eltern, Oma, Onkel, Tanten und so, da waren wir häufiger im Ruhrzoo. Irgendwann kommst du da so in so ein Alter, wo du dir denkst, oh, ne, nicht schon wieder in Zoo, ne, und so. Das kann doch auch mal was anderes geben. Aber so richtig blutgeleckt dann, als ich älter wurde, das war eigentlich, als ich hier diesen Umbau mitbekommen habe,
ja.
Wo ich mir gedacht habe, wenn man sich so liebevoll Gedanken darüber macht, Tieren eine Umgebung zu schaffen, die so natürlich ist, ne, wo man mit so viel ja, Einsatz und Überlegung auch versucht, wo bekomme ich Pflanzen, also reelle Pflanzen her, wie kriege ich diese Kulissen so gebaut, dass es halt eben wirklich auch nicht unbedingt wie eine Kulisse aussieht, ne? Wie lege ich so eine Anlage an, das war schon super. Und ja. Ja, diesen Prozess hat man dann halt eben begleitet, ne? die Welten haben ja auch immer Jahr versetzt irgendwie aufgemacht und so weiter. Und,
war die Alaska-Welt die letzte, die gekommen?
Die erste.
Die erste. Kommen wir nochmal zurück zum Podcast. Mhm. An wen richtet sich denn dein Podcast? Also für wen machst du den?
Also, wie sagt man mal so schön, für alle, die es interessiert, ne? An der Stelle.
Na klar.
Ich glaube, und das ist so eine Erfahrung, die man halt eben auch sieht, wenn man so mal durch die Social-Media-Kanäle auch vom Zoo geht, es gibt da eine ziemlich feste Community, ne? Also Leute, die sich total für die Tiere und die Arbeit und so weiter interessieren. Und es ist schon so, dass die jede Menge Fragen stellen auch. Ne? Die möchten am liebsten ganz nah dabei sein. Die möchten halt viel auch über die Menschen erfahren, die hier so arbeiten,
ja,
wie die arbeiten und so weiter. Und ja, an die richtet sich das natürlich auch. Ne? Wir wollen denen zumindest mit den Ohren einen tiefen Einblick hinter die Kulissen geben.
Ja.
Du lernst auch jedes Mal was dazu. Ne? Also ich finde immer wieder faszinierend, wenn ich dann hier aus dem Zoo quasi den Redaktionsplan für so eine Folge bekomme oder sowas, dann sage ich auch, es sind alles Dinge, die ich nie gewusst habe, ne? An der Stelle.
Also man lernt auch noch was dabei.
Ja, genau. Ist auch so ein bisschen Sendung mit der Maus. Ne?
Wie viele Folgen hast du denn schon produziert?
Wir sind jetzt kurz vor 20.
Ja.
Noch nicht alle gesendet. Ne? Wir sind monatlich am Start, jeden ersten Dienstag im Monat.
Ja.
Und ich glaube, dass die Frequenz auch ganz gut ist. Ne? Das Besondere ist halt eben, die Folgen sind halt hier aus dem Zoo brillant vorbereitet. Da gibt es jede Menge Vorgespräche und so weiter, damit auch wirklich die Inhalte sitzen. Ne?
Ja.
Und da ist die Frequenz halt eben gut. Ist schon, du kennst das ja selber, ist mit Arbeit verbunden. Ne? Du musst ja nicht nur aufzeichnen, sondern auch nachbearbeiten, vorbereiten und.
Ja, natürlich. Also die Fragen fallen einem nicht alle spontan ein.
Nein, manchmal ist es schon so, und es gibt die eine oder andere Folge, da bin ich ganz viel abgewichen, weil ich einfach total fasziniert war von den Dingen, die da passiert sind dann auch. Ne?
Ja.
Ja.
Du hast anfangs, wenn ich das richtig verstanden habe, in einem Studio produziert. Mittlerweile gehst du aber selber in den Zoo rein.
Genau, wir machen ein Stück weit beides, weil wir auch beides ausprobieren wollten an der Stelle. Ich glaube, es gibt so ein paar Themen. Das war damals, als wir hier die Tierärztin im Gespräch haben. Das war auch eine Studiofolge. Da war das in der Studioatmosphäre super. Und wir waren uns halt von Anfang an auch nicht genau sicher, ob das überhaupt möglich ist, so immer rauszugehen.
Ist möglich.
Aber es ist möglich, ja.
Ich kann das bestätigen.
Genau. Und wir haben schon beobachtet, dass die Folgen, wo wir draußen sind, sind ein bisschen beliebter als die anderen.
Ja, ich kann dir auch sagen, warum. Man hört ja jetzt im Hintergrund bei uns auch das schöne Vogelgezwitscher. Man hört, dass Menschen uns umgeben hier. Und das macht es einfach sehr authentisch und sehr lebendig.
Genau. Das ist so. Und ja, aber sowas muss sich halt entwickeln. Ne? Wir sind damals von so einer Studio-Variante ausgegangen. Ja, und jetzt sehen wir halt eben, die Folgen, wo man unterwegs ist, die machen halt auch allen Beteiligten noch mehr Spaß. Ne?
Ja. Wer sind deine Gäste?
Da haben wir, also alles Mitarbeiter aus dem Zoo sind meine Gäste, aber häufig die, die man halt eben so kennt. Wir haben hier und da Tierpfleger, die den Besuchern auch bekannt sind, weil die irgendwie Tierpflegergespräche oder sonst was machen. Wir haben aber auch Leute, die man nicht kennt. Also ich hatte eine Folge zum Beispiel mit dem Schreiner- und Handwerker-Team. Ne? Du siehst, wenn du hier guckst, ist jede Menge aus Holz, da kann mal was kaputt gehen. Das muss dann auch mal repariert werden und die haben hier halt eben eine eigene Schreinerwerkstatt auf dem Betriebshof. Und dann haben wir die Leute mal vorgestellt. Wir waren neulich im Futtermagazin. Also es gibt ja hier auch den Futtermeister, der muss das halt eben organisieren.
Ja.
Das hier logistisch das auch alles läuft. Ne? Das sind alles Menschen, die im Hintergrund arbeiten, wo wir uns aber auch sicher sind, da lohnt es sich mal, die ein bisschen genauer vorzustellen.
Ja, ja. Das ist wie mit den Mitarbeitern der Kirche.
Genau. Galante Überleitung.
Also. Natürlich, wie immer. Nein, das ist überhaupt keine. Nein, ich will ja ganz woanders hin.
Ah, okay.
Ich will nämlich, wenn du mit Tierpflegern sprichst, ist mir so eingefallen, was würdest du denn gerne mal mit Tieren bereden, wenn du einen tierischen Gast hättest? Was würdest du gerne mal mit Tieren besprechen, so wie Dr. Doolittle?
Oh, das ist eine interessante Frage, habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, ne? Ehrlich gesagt.
Wärst du gerne Dr. Doolittle? Oder nee, in die Rolle mal reinschlüpfen?
Nee, wenn ich ehrlich bin, nicht. Ah. Weil ich glaube schon, dass wenn du dich mit Tieren unterhalten würdest, würden die uns, glaube ich, in erster Linie mal hier und da sagen, was wir doch für furchtbare Menschen sind an dem einen oder anderen. Ne?
Aber das kann auch interessant sein.
Das kann interessant sein, ja, das ist so. Und ich habe viel gelernt hier in der Rangezoomt-Zeit, wenn es darum geht, wie wir eigentlich als Menschen schon die volle Verantwortung dafür zu tragen haben, dass gewisse Populationen einfach aussterben. Ne? Das nehmen wir billigend in Kauf.
Ja.
Und nach meinem Dafürhalten wird überhaupt gar nicht ausreichend darüber berichtet, dass eine der Hauptaufgaben eines Zoos nicht nur darin besteht, die Leute zu unterhalten, sondern genau diese Reservepopulation aufzubauen, zu betreuen. Das funktioniert auch europaweit, wenn man da in so einer Vereinigung angeschlossen ist. Und ganz ehrlich, da mache ich mal den Bogen zur Kirche. Das ist halt für mich so ein Moment, wo ich sage, ne, wir reden mal über Bewahrung der Schöpfung. Und ja, konkret heißt das auch, dass wir uns die Frage stellen müssen, was tun wir eigentlich dafür, dass wir den einen oder anderen Schaden, den wir auch selbst angerichtet haben, vielleicht auch ein Stück weit wieder ausmerzen können dafür, dass wir es nicht als gegeben hinnehmen, dass gewisse Tiere es auf dieser Welt einfach nicht mehr gibt.
Ja. Was können wir nach deiner Einschätzung tun oder was müssen wir tun?
Naja, also natürlich liegt das Heil nicht darin, Reservepopulationen nur in Zoos aufzubauen. Ne?
Das Problem,
definitiv
das
nicht.
Problem,
ne? Das Problem liegt ja in den Lebensräumen. Ja? Und
genau.
Da berichten halt eben dann auch die Tierpfleger, die da ganz sattelfest sind. Das Problem ist, es wird gejagt, es wird brandgerodet. Ne? Und das verfolgt natürlich alles wirtschaftliche Interessen, teilweise in politisch stark gebeutelten Ländern, ne, wo halt auch eine Form von Bewusstsein für Tier, Natur und sonst was, Nachhaltigkeit überhaupt nicht vorhanden ist an der Stelle. Deswegen, und da werde ich jetzt mal ein bisschen provokant, unsere Aufgabe
gerne.
Ist es nicht nur, sich über Heizung und Heizungsgesetze zu unterhalten, sondern unsere Aufgabe ist es, sich die Frage zu stellen, was können wir wirklich ganz konkret tun, um darauf aufmerksam zu machen, dass uns diese Welt nur geschenkt ist.
Mhm.
Und wir uns da nicht benehmen können, als wären wir die, die über allem stehen.
Ja. Du hast gerade Reservepopulation gesagt. Das Problem ist aber, dass wenn du hier im Zoo eine Reservepopulation aufbaust, die kannst du ja nie wieder in die freie Wildbahn entlassen. Die Tiere sind ja gar nicht dafür gemacht, wenn sie hier leben, oder?
Doch, das geht.
Echt?
Teils wahrhaftig. Der Kurator hatte mir das mal erklärt. Ich kriege das jetzt nicht mehr ganz genau hintereinander, deswegen will ich ja nichts Falsches sagen.
Ja,
aber
weitergeht.
Ja klar, es besteht teils wahrhaftig die Möglichkeit, Reservepopulationen am Ende auch wieder anzusiedeln.
Ja.
Muss auch das Ziel sein. Wie häufig das gemacht wird, das könnte ich noch nicht mal beantworten, ne, weil ich das nicht weiß. Aber doch, darum, also die Möglichkeit soll es auch geben.
Ja. Jetzt geht nun mal so eine Tierschutzorganisation wie Peter her und sagt, Zoos dürfte es eigentlich gar nicht geben. Was sagst du denen oder wie geht ihr mit diesen Menschen um?
Das kann ich schwer zu sagen. Also ich hatte mit denen noch nie Kontakt an der Stelle. Wie die Zoom-Erlebniswelt damit genau umgeht, kann ich auch nicht sagen. Aber so, wenn du nach meiner Einschätzung fragst,
ja.
Dialog ist das A und O. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass es hier mal irgendwann zu gravierenden Ausschreitungen oder sonst was kommt. Ich glaube, dass einfach der Gesprächsfaden aufrecht gehalten wird.
Ja.
Auch die haben Anliegen. Ja? Und die muss man hören, darüber muss man sprechen. Ich glaube halt eben immer, dass am Ende jeder ja ein Anliegen hat.
Klar.
Ja, so. Und,
auch die Klimakleber.
Genau. Jeder hat ein Anliegen und man muss die einfach mal miteinander austauschen, besprechen und dann auch mal gucken, ob vielleicht die Schnittmenge nicht größer sein kann, als man das vielleicht im ersten Moment meint.
Ja.
1000 Schritte.
Ich würde nochmal zurückkommen auf das Gespräch mit den Tieren. Wenn du dir ein Tier aussuchen dürftest, mit wem würdest du gerne mal diskutieren?
Am liebsten mit einem Seehund, weil ich super auf, also Seelöwen heißt nicht Seehund, Seelöwen. Ich mag Seelöwen, weil die einfach für mich so eine gewisse Fröhlichkeit ausstrahlen. Ja. Und ich glaube, dass wenn ich mich mit Tieren unterhalten dürfte, würden Seelöwen und ich uns halt eben hervorragend verstehen. Ja? weil wir dazu neigen, die Dinge vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht immer so ernst zu nehmen.
Ja.
Und ich weiß nicht, du wirst das kennen, ich kenne das halt aus dem Berufsleben auch. Wir sind von Ernsthaftigkeiten umgeben.
Natürlich.
Ja, und manchmal nehmen wir die Sachen auch ein bisschen bierernst. Und ich ertappe mich selber auch dabei, manchmal so das Fröhliche und das Leichte gar nicht mehr zuzulassen.
Ja.
Ja, und dann musst du dich im Grunde nur eine Viertelstunde vor die Seelöwen stellen und feststellen, die haben bestimmt auch ihre Probleme.
Ja.
Aber die schwimmen die einfach weg.
Ja. Bist du ein Wassermensch?
Nee, gar nicht.
Deswegen bin ich jetzt ein bisschen irritiert mit dem Seelöwe. Aber gut, ist ja gut.
Ja, also ich kann schwimmen, das ist richtig.
Das ist ja schon mal das Richtige daran.
Genau, das ist schon mal wichtig. Aber irgendwie nicht, dass es jetzt eine präferierte Sportart oder sonst was von mir ist, das nicht.
Ja. Hast du Haustiere?
Ja. Wir haben eine Katze.
Bist du eher der Katzentyp?
Ja, total.
Okay.
Total. Also ich mag halt an Katzen so dieses Eigenwillige. Ja.
Ja.
Ich mag Hunde auch sehr, aber ich finde es zum Beispiel befremdlich, auch im Umgang Mensch-Hund, ne, dass man möchte immer, dass der Hund gehorcht. Ja? Der muss hören, auf Sitz, auf Platz und hin und her. Eine Katze zeigt einem dann höchstens das Hinterteil und sagt, nee, Kollege, ich habe irgendwie meinen eigenen Kopf.
Ja.
Und
den haben Hunde auch.
Den haben Hunde auch, das ist richtig. Aber der Mensch neigt halt dazu, ihm das wegzuerziehen oder ihn da total zu beeinflussen. Das funktioniert bei einer Katze nicht. Ich habe immer das Gefühl, bei Katzen und Menschen ist es so, man muss sich mehr arrangieren. Ja?
Ja.
Also es gibt keinen, der irgendwie ist so mehr Mensch-Tier auf Augenhöhe.
Okay. Naja, es gibt aber auch Gründe dafür, dass man bei einem Hund mal ein bisschen dafür sorgt, dass er... Ne?
Richtig.
Ansonsten hat man ein Problem draußen.
Stimmt.
Wenn man mit ihm Gassi geht.
Ja.
Wir haben ja gerade schon über die Bewahrung der Schöpfung gesprochen.
Mhm.
Die letzte Frage für diesen Blog. Wenn jemand mal sagen würde, oder wenn Gott sagen würde, Christopher, du baust jetzt eine Arche Christopher.
Mhm.
Welche 5 Tiere würdest du mitnehmen? Du darfst nur so eine kleine...
Okay, ich darf nur eine kleine Eiche bauen.
Ja, nur so eine kleine Nussschale.
Und du sagst Tiere, also Menschen darf ich nicht mitnehmen?
Ja, natürlich darfst du auch deine Frau mitnehmen.
Ja, Gott sei Dank, dann ist das nochmal gut gegangen.
Also die Seelöwen nehmen wir schon mit?
Die Seelöwen nehmen wir auf jeden Fall mit, um der Welt die Fröhlichkeit zu bewahren. Ich würde den Löwen mitnehmen.
Aha.
Den Löwen, um halt eben auch zu zeigen, ne, es gibt halt eben auch in der Tierwelt welche, die durchaus Recht und Anspruch darauf haben, irgendwie eine übergeordnete, ne, man kennt ja diese König der Tiere Nummer, ne, deswegen finde ich ganz wichtig. Ich würde eine Maus mitnehmen.
Eine Maus?
Auf jeden Fall.
Okay.
Damit wir uns immer vor Augen führen, auch die Kleinsten gilt es zu beschützen.
Sehr gut.
Das ist unsere Aufgabe. Jetzt bin ich schon bei 3, ne?
Ja, schon ist gut.
Also eine Katze muss ich mitnehmen, weil sonst wäre ich ja nicht glücklich, ne?
Okay, an der Stelle. Okay, dann
sind wir bei 4. Bei 5 vielleicht irgendwie eine Giraffe, aber da fällt mir keine Begründung ein. Ich finde die einfach schön.
Groß, schön groß.
Genau, schön groß und dann nehmen wir die auch noch mit.
Christopher, Podcast ist nicht dein Hauptberuf.
Nee.
Womit verdienst du deine Brötchen?
Ich mache Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit für die Knappschaft Kliniken. Das ist gerade hier im Ruhrgebiet mit einer der größten Klinikträger oder Klinikverbünde an der Stelle. Die meisten Leute, die auch deinen Podcast hören, kennen halt ihr Knappschaftskrankenhaus vor Ort. Ne? Wir haben in Bottrop eins, in Recklinghausen und irgendwo anders oder überall anders auch noch.
Wie viele Knappschaftskrankenhäuser gibt es insgesamt?
Also bundesweit gibt es, man muss mal unterscheiden, es gibt 7, aber mit 13 Standorten. Also wir haben zum Beispiel in Dortmund ein eine Trägergesellschaft.
Ja.
Die hat aber 4 Standorte in Dortmund, Lünen, Unna und Kamen. Wir sind da aber gerade so ein bisschen im Umbruch. Deswegen merkst du, dass ich da auch schwimme. Du kannst es ja, Gott sei Dank. Genau, ich kann es, genau. Es ist am Ende so, die Krankenhauslandschaft verändert sich gerade. Ne? Man hört das ja auch in den Nachrichten, Krankenhausplan, NRW, ne?
Ja.
Pläne des Bundesgesundheitsministers und. Das heißt, die Landschaft wird sich verändern und es ist eigentlich geboten, dass sich Kompetenzen bündeln. Und deswegen ist es bei uns auch so, dass wir mittlerweile von dem Verbund sprechen, also als ein Anbieter für Klinikdienstleistungen. Ja, und das ist halt eben auch nochmal so ein Prozess. Ne? Das passiert nicht von jetzt auf gleich. Da muss man halt eben langsam auch darauf hinarbeiten, dass die Leute dann verstehen, dass sie nicht mehr nur noch in ihrem Haus vor Ort arbeiten, sondern halt eben auch für einen gesamten Verbund.
Ja klar, die Kräfte werden ja gebündelt.
Genau.
Ja.
Genau.
Wofür braucht denn eigentlich ein Krankenhaus wirklich Werbung? Wenn du Marketing machst, dann machst du ja auch Werbung. Ich kann mir jetzt vorstellen, Recruiting ist ein Bereich,
ja.
Aber die Patienten kommen doch auch von alleine.
Ja, das glaubt man immer. Ne? und am Ende ist das auch so.
Entschuldige, aber wir sind jetzt gerade bei den Bären angelangt.
Ja, guck mal. Wir sind auch sehr neugierig.
Die kommen auf uns zu. Jetzt stehen ja, sie auf, weil deine Frau gerade mit dem Schlüssel klingelt. Die reagieren also auch auf solche Dinge.
Ja, aber das sagen wir keinem weiter.
Ja.
So, was hast du mich gefragt? Ne? Warum wir Marketing für Kliniken machen?
Genau.
Ich überspitze das mal. Wenn du irgendwo verunfallst und sofort medizinische Versorgung brauchst, ja, dann kommst du quasi von selbst. Ja?
Genau.
Weil das dann zufälligerweise in Bottrop in der Innenstadt passiert und das Krankenhaus, also unser Krankenhaus an der Osterfelder Straße ganz nah ist, dann wird dir schnell geholfen.
Ja.
So. Aber medizinische Eingriffe sind mittlerweile, für viele Leute müssen die planbar sein.
Mhm.
Und viele Menschen möchten sich halt eben auch darüber informieren.
Das heißt, wir reden jetzt von Knie-OPs.
Genau, Knie, Hüfte.
Okay.
Ne, sowas in der Richtung. Also dein Knie kannst du ja auch überall operieren lassen eigentlich.
Ja. Gibt es einen Wettbewerb unter den Krankenhäusern?
Ja, leider ja, muss man sagen.
Okay.
Und das ist nicht immer so ganz transparent, leider an der Stelle. Ne?
Ja.
Und wir zum Beispiel versuchen, das marketingmäßig aufzubereiten. Also du würdest niemals ein Plakat finden, weil das auch juristisch nicht ganz sauber wäre, auf dem steht, kommen Sie zu uns, hier kriegen Sie das beste Knie der Welt. Ja? Weil das ist Quatsch.
Ja.
Und ich glaube auch, dass die Leute danach überhaupt gar nicht ausschließlich entscheiden, sondern die wollen halt eben am Ende wissen, wie unkompliziert sind die Voruntersuchungen? Wie schnell bekomme ich einen Termin?
Ja.
Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es? Also macht man sofort ein neues Knie? Gibt es noch irgendwie andere minimalinvasive Operationsmöglichkeiten? Oder? Also es ist schon so, dass der Patient aufgrund der vielen Informationen, die man über Internet und sonst was bekommt, sich wirklich informiert. Und unsere Aufgabe besteht darin, ein nicht werbendes, aber ein sehr gut aufbereitetes Informationspaket zur Verfügung zu stellen. Ich habe immer wieder gesagt, für die Entschuldigung.
Oh, kein Problem.
Für die Krankenhäuser gilt ein bisschen, wir sind nicht mehr nur noch Versorger, sondern wir müssen auch Umsorger sein.
Ja.
Weil die Leute kommen mit ihren Gesundheitsproblemen zu uns und es ist schon so, dass es gibt kleinere und größere Probleme, aber für den Menschen an sich ist es immer ein großes.
Natürlich.
Ja. Und
ist mit vielen Ängsten und Sorgen.
Genau. Und das müssen wir ernst nehmen an der Stelle.
Ja. Lass mich einmal kurz unterbrechen. Wir gehen jetzt praktisch in so einen Tunnel rein.
Genau. Sams Mine ist das, ne?
Ja.
Deswegen halt es ein bisschen.
Ah, schön. Okay, was gibt's hier in Sams Mine?
Also im Grunde auch so eine so Goldgräberstimmung, ne? Aus Alaska. Und man merkt auch, es wird ein bisschen unterstützt.
Nein, wo ist er? Nein!
Oh!
Mein Gold! Das könnt ihr nicht sagen! Nein!
Okay.
Ja. verputzen lassen. Nein!
Also was wir jetzt gerade gehört haben oder hören, ist ein Bergarbeiter, der so ein bisschen Kinder erschreckt.
Genau, genau. Ne? Also wenn wir hier auch durch diese Mine gehen, also der hat jetzt ein bisschen Angst, dass die vielen Besucher und Kinder ihm vielleicht all sein Gold klauen. Ne? Und da muss man natürlich ein bisschen den Lauten machen an der Stelle, wie man im Gebiet sagt.
Ja. Das gelingt ihm gut.
Ja.
Gut, dass wir jetzt wieder nach draußen kommen.
Genau.
Was gehört zu deinen Aufgaben als strategischer Markenentwickler oder Markenbildner?
Also zu meinen Aufgaben gehört natürlich den Leuten, den Patientinnen und Patienten, aber auch Angehörigen und so weiter, genau zu erklären, was ist das eigentlich, wofür wir auch stehen.
Ja.
Also gerade im Klinikbereich ist es so, dass Marken natürlich ganz besonders darauf überprüft werden, was haben sie für Werte, was haben sie für Überzeugungen. Ne? Ja. Weiß ja, es gibt viele konfessionelle Häuser. Gerade im Ruhrgebiet. Jetzt wird es wackelig, wir müssen hier einmal über die Brücke.
Ja, das ist für so einen Menschen mit Höhenangst nicht so schön, aber...
Der kann nichts passieren.
Das ist sehr freundlich von dir.
Du darfst dich an mir festhalten. Ich hoffe, dass der Michael das dann fotografiert, wenn wir hier hängen.
Was macht denn eine echte Markenkompetenz aus?
Im Klinikbereich?
Natürlich.
Eine richtige Markenkompetenz macht zum Beispiel aus, wie schätzen oder wie stehen wir zu Leben, zu Gesundheit.
Ja.
Ja, wie stehen wir dazu, dass Menschen geholfen werden muss an der Stelle? Wie ernst nehmen wir das? Also wie wichtig sind uns wirklich diese versorgenden Aspekte, dass Menschen betreut werden bei uns? Ich glaube... In Zeiten wie diesen ist es häufig so, dass wir das ein bisschen durcheinander werfen. Häufig fokussieren sich gerade Krankenhäuser darauf, ich nenne das immer, in so einen Superlativismus zu verfallen.
Okay.
Wir glauben,
das Größte,
dass, genau,
das Schnellste.
Genau, wir glauben, dass wir, wenn wir erzählen, dass wir das wirklich geilste MRT der Welt haben. Ja,
das habt ist, ihr das?
Nee, nicht überall. Sagen wir mal so. Ne? Aber das ist für die Patienten auch gar nicht nachvollziehbar. Denn es kommt ja nicht darauf an, ob du in dem modernsten Gerät liegst, sondern es kommt darauf an, kann der Mediziner am Ende aus den Bildern, die da rauskommen, dir erklären, was du hast, was die nächsten Schritte sind und fühlst du dich dann gut betreut. Also eigentlich sagt das MRT überhaupt nichts als Gerät an sich aus. Trotzdem neigen viele dazu, immer zu sagen, wenn ich erzähle, unseres ist 3 Monate alt und das Beste, was es auf dem Markt gibt, macht dich das kein Stück gesünder.
Ja.
Und genau darin liegt
Warum
die Aufgabe.
Warum erzählst du es dann? Warum erzählst du es dann?
Ich erzähle das ja gar nicht.
Okay.
Ne? Sondern ich mache daran nur das Beispiel deutlich, dass wir schön vorsichtig sein müssen, wenn wir Marketing machen, dass wir genau nicht in diesen Duktus verfallen, sondern dass wir den Leuten eher sagen, ihr wollt genau wissen, was mit euch, eurer Gesundheit, eurem Körper oder auch in Behandlungs... Therapien und sonst was mit euch passiert und wir müssen euch das erklären, so damit ihr euch am Ende von uns gut aufgenommen fühlt. Ne?
Also wenn ich das mal aus meiner Warte sagen soll, also mir wäre das völlig wurscht, wie der feststellt, also der Arzt oder die Ärztin feststellt, was ich habe. Mir ist wichtig, dass dieser Mensch gut ist, dass er mir das vernünftig erklären kann, was ich habe und dass ich mich bei ihm gut aufgehoben fühle.
Ja, das ist richtig. Und genau das, damit beschäftigen wir uns halt eben auch. Ich mach das mal an einem anderen Beispiel. Wir stellen uns seit ein paar Wochen ernsthaft die Frage, warum wecken wir eigentlich jeden Morgen um 6:15 3000 Patienten im gesamten Verbund und die kriegen noch nicht mal Frühstück.
Warum? Die müssen dann noch 3 Stunden warten, bis dann die Pflegerin vorbeikommt
Ganz
mit dem
ehrlich,
Essen.
Macht eigentlich keinen Sinn, oder?
Nee.
So, es wird immer wieder welche geben, bei denen ist das vielleicht erforderlich, weil die um 7 Uhr auf dem OP-Plan stehen oder so. Ne? Da ist das was anderes. Aber wenn du dich mit der Frage beschäftigst, dann merkst du halt eben, wir müssen auch da ein bisschen serviceorientierter denken. Ja? Wir müssen halt eben gucken, was ist wichtig, was braucht der Patient, um auch schnell gesund zu werden. Und bei vielen ist das bestimmt nicht das frühe Aufstehen.
Ja.
Ja? Noch ein anderes Beispiel. Du kannst, wenn du in den Urlaub fliegst, sitzt du zu Hause am PC und buchst deinen Platz, also Onboarding, direkt von zu Hause aus. Die Frage ist, warum geht das nicht in Krankenhäusern? Also warum muss ich erst zur Pforte, dann zur Ambulanz, dann zur stationären Aufnahme, zwischendurch immer viele Wartezeiten und irgendwann mittags bin ich dann auf der Station, obwohl ich ab morgens 8 Uhr im Haus bin.
Ja.
Wir arbeiten gerade an Konzepten und Möglichkeiten, auch das serviceorientierter anzubieten. Wir haben jetzt 2 Hotelmanager ehemalige eingestellt, die sich genau mit diesen Fragen auch beschäftigen werden. Und,
das heißt, dass ich in Zukunft, ich sag mal, mich bei euch einbuchen kann.
Genau.
Ich habe meine Überweisung von meinem Hausarzt, der sagt, du musst in die und die Klinik.
Genau, dann wirst du betreut, ne? Dann gibt es auch bestimmte Voruntersuchungen und so weiter. Und irgendwann sagt man, so Herr Alt, Sie kriegen jetzt ein neues Knie.
Ja.
Wir würden ganz gerne, dass Sie nächste Woche Mittwoch kommen.
Ja.
Und dann schickst du dienstags abends über ein Internetportal die Anfrage und dann bekommst du die Antwort, bitte sind Sie auf Station 1b um 14.15 Uhr.
Das ist ja wie im Hotel. Da kannst du dich ja im Vorfeld ja auch einbuchen, damit du nicht lange am Schalter rumstehst.
Und ich glaube, dass das für dich und deine Planung und auch die Vorbereitung auf das, was dann kommt, du wirst dich dabei besser fühlen.
Ja.
Als wenn du erst von Etappe zu Etappe geschickt wirst und immer das Gefühl hast, wissen die überhaupt, was die da gerade machen? Ja. Weil du in diese Prozesse gar nicht reingucken kannst. Da müssen wir deutlich transparenter werden, da müssen wir mehr aufklären und den Leuten auch gerade im Bereich Wohlfühlen halt eben mehr mit an die Hand geben. Weil das ist für den Genesungsprozess ganz wichtig.
Wenn ich mal einmal kurz einflechte, wir sind, glaube ich, gerade bei deinen Lieblingstieren,
ja, oder? Genau, wir sind bei den Seelöwen. Da siehst du, da gucken sie ein bisschen hoch. Aber die sind im Augenblick, glaube ich, ist noch... Es ist etwas entspannt im Seelöwenbecken, ja.
Es ist ja auch nicht viel los gerade im Augenblick hier. Nee. Das ist eigentlich auch schön. Da können wir ja mal in Ruhe gucken.
genau, so ist das.
Wie würdest du das Image der Knappschaftskrankenhäuser bewerten?
Also bei weitem nicht optimal an der Stelle, weil wir, glaube ich, im Augenblick schon die Schwierigkeit haben, in so einer Zwischenwelt zu leben. Ne? Ich weiß, dass die Menschen von uns erwarten, dass wir uns sehr auf unsere Tradition berufen.
Ja.
Also Knappschaft ist für die Region im Ruhrgebiet und auch im Saarland schon auch ein bisschen identitätsstiftend. Ja, du musst dir überlegen, alles, was diese Region hier mal ausgemacht hat, Bergbau, Montanindustrie und so, ist alles weg. Aber wir sind geblieben.
Mhm.
Wir haben aber natürlich auf der anderen Seite auch keine Lust darauf, ich überspitze mal, die ewig Gestrigen zu sein oder die übrig gebliebenen, sondern wir versuchen gerade sowas wie traditionsbewusstes Innovationsmanagement hinzubekommen. Ja?
Ja.
Wir möchten zum einen ein modernes Unternehmen sein, weil wir uns mit Fragen beschäftigen, wie wir nicht nur Patienten, sondern auch Mitarbeiter gut bei uns beschäftigen können. Wir gründen oder wir eröffnen in Bochum in unserem Krankenhaus zum Beispiel jetzt im August eine Kita für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Ne? Also gerade auch so diese Familienmanagement-Fragen sind ganz, ganz wichtig, wenn du im Schichtdienst arbeitest. Daran arbeiten wir, das versuchen wir gerade aufzubauen.
Da sind wir über den Punkt Recruiting, weil ich sag mal, die Leute erwarten so etwas auch von euch, die bei euch arbeiten wollen.
Richtig, ne? Und das müssen wir auch ernst nehmen.
Ja.
Ja, die letzten Jahre durch die Corona-Pandemie waren hart genug. Das ist so und da es war auch für Weiterentwicklung war da ganz wenig Zeit.
Mhm.
Ja. Diese Umbruchsphase, das passiert alles nicht von jetzt auf gleich. Das muss man mal ganz offen und ehrlich sagen. Und da machen wir auch nicht immer nur gute Erfahrungen. Ja, gewisse Dinge funktionieren nicht sofort und dann hakelt's und ruckelt's im System. Auch Corona hat dazu beigetragen, dass viele Menschen, die in der Pflege arbeiten oder so, einfach es nicht mehr schaffen und sich auch von dem Beruf verabschiedet haben.
Ja.
Erzeugt natürlich sofort auch wieder Mangelwirtschaft, ne? Oder Verwaltung von Mangelwirtschaft und Mangellagen bei uns in den Häusern. Und dann wird es halt eben schwierig und ich glaube, das zahlt im Augenblick nicht alles sofort und bestens auf unser Image, auf unsere Wahrnehmung ein.
Ja. Entschuldigung, ich muss das einfach mal erwähnen. Wir stehen jetzt gerade in dem nächsten Tunnel. Und hier sind Taucher im Schwimmbecken drin, die putzen gerade die Scheiben.
Ja, in dem Tunnel, ne, das werden die Zoom-Besucher werden das wissen, in der Seelöwenanlage, der ist halt komplett aus Glas.
Ja.
Und naja, der muss halt ab und zu auch mal ein bisschen sauber gemacht werden. Ne? Und wir sehen gerade, dass es halt eben, das eine ist eine Taucherin sogar, eine Taucherin und einen Taucher gibt, die halt eben ein bisschen die Scheibe sauber machen.
Schön. Was alles gibt im Zoo. Ich möchte nochmal auf
die... Wenn du noch mehr wissen willst, hörst du einfach meinen Podcast, Jörg. Das ist
natürlich,
kein Problem.
Natürlich. Wir sagen nachher nochmal die Adresse.
Na, alles klar.
Laut einer Statistik aus dem Jahre 2023, also ganz frisch im Grunde genommen, ist die Charité, die Universitätsklinik in Berlin, Deutschlands bestes Krankenhaus.
Ja.
Unter den 10 besten habe ich keins von euch gefunden. Wo seid ihr gerankt? Gerankt?
Du, das kann ich dir ehrlich gesagt so ganz genau gar nicht sagen.
Ja.
Weil wir legen auf diese Rankinglisten nicht ganz so großen Wert.
Ja.
Ich sag dir auch ganz genau warum. Die Ranking-Kriterien sind nicht so ganz nachvollziehbar an der Stelle.
Okay.
Es ist, häufig werden diese Rankings auch von Privatunternehmen in Auftrag gegeben. Es ist unheimlich schwierig, sich damit zu beschäftigen.
Ja.
Ich glaube auf der anderen Seite, dass der Mensch alleine nicht nur über Rankings sich für ein Krankenhaus entscheidet. Und manchmal ist das halt eben auch von der Gewichtung nicht so ganz fair. Ne? Also bei den Kollegen von der Charité muss man wirklich sagen, das ist das größte, modernste, umfassendste Krankenhaus, was wir im Land haben.
Ja.
Also das sage ich voller Respekt. Ja? Auch mit dieser enormen Historie, die dahinter steht, ne? Wie sich dieses Haus entwickelt hat. Und es ist auch gut, dass es Kliniken gibt, die halt auch diese Sonderstellung haben, weil ich sag mal, das, was die Charité im Bereich Forschung, Versorgungsforschung und so weiter macht, das ist total wichtig fürs ganze Land.
Ja, Vorreiterfunktion.
Genau, das können wir auch teilweise nicht in der Form, auch wenn wir es natürlich versuchen, uns auch an medizinischen Forschungsprojekten zu beteiligen, ne, oder auch Dinge zu entwickeln, gerade in unserem Universitätsklinikum in Bochum. Aber das ist nicht miteinander vergleichbar. Deswegen hinken dann auch so Rankings halt eben ein bisschen.
Ja. Würdest du dich bedenkenlos in jedes Krankenhaus begeben?
Nein.
Wie wählst du das Krankenhaus aus? Oder wie würdest du es auswählen?
Das kann ich so nicht beantworten. Ne? Ich kenne halt eben Leute bei uns aus dem Verbund. Wenn ich irgendwas habe, rufe ich die vorher an und frage mal nach. Ja?
Okay.
Das ist,
du sitzt an der Quelle.
Genau, das ist überhaupt nicht vergleichbar an der Stelle.
Aber...
Trotzdem eine ganz interessante Frage und eigentlich für meine Arbeit ganz entscheidend. Ich erfahre ja am eigenen Leib, dass wenn ich mal was habe und mag es noch so eine kleine Kleinigkeit sein, dass du sofort für dich selber Panik hast. Ja? Ich mache das auch mal an einem Beispiel. Du guckst morgens im Spiegel und hast irgendwo am Oberarm einen dunklen Fleck.
Okay.
Ne? Ja. Oh. So.
Das war sehr plastisch dargestellt.
Ja, genau.
Sehr schön. Wir machen halt Radio.
Genau, da haben dann halt eben viele Menschen auch, manche zu Recht, manche zu Unrecht, haben dann Angst. Ne?
Ja.
Man liest viel über Hautkrebs und sonstige Sachen. Und das geht mir dann ganz genauso.
Mhm.
Der Unterschied ist halt eben, ich rufe dann die Kollegen in der Dermatologie an und sage, könnt ihr da mal drauf gucken? Und dann machen die das. Und in meinem konkreten Fall konnten sie mich auch beruhigen.
Gut.
Aber... Genau da möchte ich ehrlich gesagt ja auch hin, wenn ich über Fokuspatienten spreche.
Ja? Ja.
Dass die Leute irgendwann in die Situation kommen zu sagen, ich habe da was entdeckt, ich kann zu meinem Hausarzt, zu meinem Hautarzt oder auch zu meinem Krankenhaus gehen. Und die sagen nicht, ja, jetzt stellen Sie nicht so an, sondern die sagen, alles klar, wir gucken uns das an, machen sich keine Sorgen und dann bereden wir das. So muss Medizin funktionieren.
Mhm. 2000 Schritte.
Ist eine Marke jemals fertig?
Nein. Und eine Marke muss vor allen Dingen, die muss modern bleiben. Ich kann das an den, also in diesem Knappschaftskosmos kann ich das im Grunde auch beschreiben. Ne? Die Knappschaft als Institution, und da reden wir jetzt aber mehr über die Krankenkasse, die gibt es über 750 Jahre.
Ja.
Und das kann man natürlich sagen, eine 750 Jahre alte Marke kann auch alt aussehen.
Seht ihr alt aus?
Nein, glaube ich nicht. Wir beschäftigen uns mit sehr vielen modernen Fragen und die Kollegen von der Krankenkasse halt eben auch.
Mhm.
Und deswegen, das ist ein Beispiel dafür, dass Marke nicht fertig ist. Ne? Wir müssen mit der Zeit gehen, denn Marke heißt ja nicht, sich immer nur an passen an die Bedürfnisse der anderen, sondern halt eben auch selber ein Standing zu fokussieren. Ne? So gewisse Grundwerte, das war ja das, was ich vorhin schon mal sagte.
Ja. Es geht um Alleinstellungsmerkmale.
Genau, die müssen wir uns natürlich bewahren und die müssen wir auch pflegen. Also, dass sich hinter dem oder mit dem Namen Knappschaft halt eben ein grundsätzlicher Solidaritätsgedanke befindet.
Ja.
Das ist zum Beispiel ein Markenkern, den sollte man nicht ablegen. Ja? Mhm. Aber trotzdem, nachschärfen ist immer wichtig und unsere Aufgabe.
Ja, letzte Frage in diesem Block. Wie viele Schritte haben wir schon gemacht? Oh, wir sind schon bei 2069. Bist du selbst auch eine Marke?
Oh nee, also...
Nee. Man sagt das ja von Menschen, die irgendwie so besonders oder speziell sind.
Also es kann
sein, du bist mir vielleicht eine Marke.
Kann sein, dass andere das sagen. Ich würde das von mir selber nicht behaupten. Ich bin so, wie soll ich mal sagen, eher auch so ein nordischer Typ. Ne? Also man macht halt eben so seine Arbeit und man muss fleißig sein und wenn möglich halt eben nicht so viel Gesabbel, sondern irgendwie dann auch ganz konkret da dran. Aber ich habe zum Beispiel das Problem, ne, wenn du dann irgendwas gemacht hast und dir wird dann irgendwie vor großer Runde gedankt, dann bin ich der Erste, der eigentlich am liebsten nach unten gucken würde und sagt, Moment, Leute, ich habe doch nur meinen Job gemacht. Ne?
So. Also dein Markenkern wäre Zurückhaltung?
Ja, in der Arbeit schon, auch wenn es manchmal natürlich, aber das kennst du von deinem Job halt eben auch, ne? Manchmal werden wir auch darauf gepolt oder auch dafür bezahlt, halt eben nicht zurückhaltend zu wirken. Ne, das muss man natürlich auch können, aber eigentlich wäre ich gerne auch unauffällig. Ja.
Was macht eigentlich ein Kirchmeister? Der Frage sind wir in unserem Podcast noch nie nachgegangen. Was macht ein Kirchmeister?
Ja, wir meistern die Kirche, ne? Ein Stück weit.
In jeder Hinsicht?
Ja, ist schon so, weil mittlerweile, ich glaube, das ist diese Definition Kirchmeister und so, das ist alles, also auch da, ähnlich wie bei dem Markengespräch, da müsste man eigentlich mal darüber nachdenken, ob der Kern und das Aufgabenportfolio, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, ne? Oder ob man da nicht mal drüber nachdenken müsste. Ich glaube, dass ein Kirchmeister mittlerweile viele Managementfunktionen wahrnehmen muss.
Ja.
Egal, ob davor Finanzkirchmeister oder Baukirchmeister steht.
Du bist was für einer?
Ich bin Finanzkirchmeister. Mein Kollege Sven Rosendahl ist Baukirchmeister, halt eben für diese Großgemeinde. Und
Bottrop,
genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Zusammenarbeit auch mit dem Sven, also wir beide als Kirchmeister, wir haben sehr schnell festgestellt, schon vor Jahren, dass es nur gemeinsam geht.
Mhm.
Ja, wir haben damals das Gefühl gehabt, wir müssen sowas wie einen langfristigen Investitionsplan entwickeln, um halt die Gebäude alle auf Stand zu halten, um wegzukommen, ne, wie sagt man im Ruhrgebiet, um wieder vor den Ball zu kommen, dass wir nicht immer nur reagieren müssen, wenn was kaputt geht,
ja,
sondern dass wir einfach in so einen Turnus kommen, wir pflegen die Gebäude regelmäßig, ne, und da Bauen und Kohle gehört da leider zusammen, das ist ja so. Und
mittlerweile gehört aber auch dazu, Gebäude aufgeben.
Ja, das gehört auch dazu. Das ist richtig. Wir sind in der glücklichen Lage in Bottrop, das nicht so häufig zu machen.
Mhm.
Oder aber, wenn wir es aufgeben müssen, dann halt eben eine andere Nutzung hinzubekommen, die die Gebäude fest in der Klammer der Gemeinde hält.
Ja, dass es nur umfunktioniert wird.
Genau, dass es umfunktioniert wird, aber somit irgendwie weiterhin dazugehört.
Ja.
Das ist natürlich für alle Beteiligten einfacher.
Hm.
Ja, wir haben auch schon mal ein Kirchgebäude ganz aufgegeben. Das ist jetzt viele Jahre her, damals in Ebel. Und obwohl wir es kommuniziert haben und obwohl wir auch versucht haben, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen, hat das vielen Menschen super wehgetan. Ja, weil sie nicht damit leben konnten, sich vorstellen zu müssen, dass wir als Institution ein Gebäude, was irgendwie zum Stadtteilbild oder so, dass wir das einfach wegmachen.
Ja.
Ne, so an der Stelle. Das hat mich, bin ich ganz ehrlich, total bewegt. Da war ich auch weder Finanz- noch Baukirchmeister, da war ich Einfacher Presbyter.
Ja.
Trotzdem hat mich das sehr bewegt. Und ich habe auch die Wut der Leute verstanden. Auch wenn die sich natürlich ein Stück weit auch gegen mich gerichtet hat, weil ich Mitglied dieses Gremiums war. Ich habe aber immer gesagt, es ist jetzt nicht der Moment, dann irgendwie beleidigt zu sein oder Eitelkeit vorherrschen zu lassen, sondern es ist eher der Moment, wo man mal hinterfragen muss, hätte es vielleicht eine andere Lösung gegeben, hätten wir vielleicht irgendwie da auch mal auf die Leute noch mal anders zugehen, eingehen müssen. Ne? Und das hat das weitere Agieren total verändert.
Ja.
Also das, was ich gerade erzählt habe, dass wir häufig dazu übergehen, Gebäude anders zu nutzen, sie anders in den Gemeindekontext einzubinden und sowas, ist für mich auch immer ein Stück weit der Respekt vor den Gemeindegliedern, die uns ja am Ende auch wählen. Ja? Also auch mein Amt ist nicht von Gott gegeben, sondern es ist ein Wahlamt.
Ja. Aber danach darf man ja keine Entscheidung treffen, sondern man muss ja nach den Realitäten Entscheidung treffen. Wenn es nicht mehr die Sache hergibt, dass dieses Gebäude weiter betrieben wird.
Das sehe ich anders. Also okay. Gerade bei Kirche sehe ich das total anders.
Ja.
Wir müssen uns den Luxus leisten, nicht Mainstream zu reagieren,
ja,
sondern viel intensiver auf die Menschen und Gemeindeglieder einzugehen und auch mal Sachen zu machen, die man vielleicht, wo man sagt, ein Wirtschaftsunternehmen wird das nicht tun in der Form, aber wir leisten uns das einfach mal.
Okay, aber wenn wir uns die Sache nicht leisten können, wird es doch problematisch.
Dann wird es problematisch, ja. Aber dann muss auch wirklich es so, muss ich anders anfangen. Ich weiß auch, dass es Gemeinden gibt, wo das nicht funktioniert. Aber wir haben in Bottrop halt eben vor 14 Jahren, als wir gesagt haben, wir machen Großgemeinde und so, da waren das alles Bestandteile der Überlegung, dass wir uns Luft verschaffen, um halt bei manchen Entscheidungen nicht so unheimlich in Not zu geraten.
Ja.
Ne? Um wirklich mit der Verwaltung dessen, was wir haben, für die Gemeinde optimales Ergebnis rauszuholen.
Mhm.
Und ich persönlich sage natürlich, muss ich auch sagen, aber ich persönlich sage natürlich, das ist uns bislang auch gut gelungen. Obwohl wir vielleicht für viele auf den ersten Blick nicht in den Bereichen primär vertreten sind, wo man Kirche vermutet.
Mhm.
Also
sondern?
Auch jetzt ist es so, dass wir zum Beispiel in der gottesdienstlichen Welt auch eher Kürzungen hinnehmen müssen, weil wir auf Zentren gehen, das Gottesdienstangebot verkürzt haben. Oder verringern mussten.
Ja, wegen Personal.
Wegen Personal und so weiter. Gleichzeitig sind wir aber als einer der größten kommunalen Träger für Kitas und OGS und so weiter eine wichtige Säule der Gesellschaft.
Ja.
Und auch das ist Verkündigung nach meinem Dafürhalten, dass man halt eben sagt, wir helfen auch damit Leuten in der Not. Wenn du dir überlegst, im Ruhrgebiet gibt es halt eine Vielzahl von Menschen, für die ist, so traurig das ist, die Entscheidung, ob sie ein Kind kriegen wollen oder nicht, eine existenzielle. Weil man sich die Elternzeit in der Form nicht leisten kann, weil das Gehaltsniveau so ist, dass du halt eben kurz davor bist, wenn du Kürzungen hinnimmst, irgendwie zum Aufstocker zu werden oder so. Und damit ganz eng verbunden ist die Frage, bekomme ich einen Kita-Platz oder nicht?
Ja.
Und wenn wir in der Lage sind, Leuten da Sicherheit zu geben und zu zeigen, wir sind euer Partner an der Seite, der dafür sorgen kann, dass ihr eure Lebensplanung auch weitermacht und ihr dann wegkommt von der Überlegung, ob ein Kind, ich überspitze jetzt mal, eine wirtschaftliche Frage ist und damit ein bisschen aus dem Fokus rückt, dass Kinder eigentlich überhaupt das Tollste auf der Welt sind, dann finde ich das wichtig. Und dann sehe ich das auch im Sinne der Verkündigung richtig gehandelt. Ja, wir geben Gottes Botschaft an der Stelle weiter. Ne? Liebet und vermehret euch
etwas. Ja, wir geben sie ganz praktisch weiter.
Wir geben sie ganz praktisch weiter. Und das finde ich halt eben toll. Ne?
Ja. Wie lange machst du eigentlich den Job schon?
Presbyter bin ich, glaube ich, seit 16 Jahren.
Ja.
Und Kirchmeister jetzt irgendwie seit, lass mich nicht lügen, irgendwie 8 oder 10.
Okay.
Ich habe ehrlich gesagt nicht so genau nachgehalten. Ja.
Was treibt dich denn an, dich ehrenamtlich für die evangelische Kirche in Bottrop zu engagieren?
Jetzt müsste ich eigentlich Ruhm und Ehr antworten, oder? Weil das ist doch, das macht man, nein.
Du bist doch sehr bescheiden, haben wir vorhin festgestellt.
Genau. Nein, ich kann das auch ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Ich bin kirchlich sozialisiert, weil ich in meiner Gemeinde in Bottrop-Fuhlenburg bin ich aufgewachsen.
Ja.
Und es war Anfang der 80er Jahre, als ich da so halt eben im Kinder- und Jugendbereich unterwegs bin, hatten wir zwei Pfarrer, denen ich total dankbar bin, dass ich mich so entwickelt habe, wie ich mich entwickelt habe.
Das kenne ich auch so von meiner Geschichte.
Ja. Volkert Barenberg, Lothar Kuschnick, die beiden waren haben sie hinterher selber gesagt, sie sind davon ausgegangen, dass im Fuhlenbrock die Weltrevolution beginnt. Ach, ja?
Okay.
Und ich bin ganz früh in Kontakt gekommen mit Friedensbewegung, Frieden schaffen ohne Waffen, nein, Atomkraft, nein, danke, Verteilungsgerechtigkeit.
Ja.
Ne? All diese Themen, die für mich immer wichtiger wurden. Ja? Und wo ich auch noch mal eine andere Form irgendwie von Glaube drüber entwickeln konnte.
Mhm.
Ja? Weil die beiden haben es halt eben geschafft, uns recht früh einfach Fragen zu beantworten. Ja, und wir waren voll von Fragen damals
ja.
auch. Ja, und ein Stück weit bin ich dann halt eben da kleben. Ich verkürze das jetzt ein bisschen, sonst wird das zu lange. Aber ich bin da halt kleben geblieben an der Stelle. Es hat mir immer eine Freude gemacht. Und ich habe es für mich so begriffen, dass es ganz wichtig ist, wenn ich in einer Gesellschaft leben will, muss ich sie auch irgendwie mit prägen und gestalten.
Ja, als Fachmann für strategische Markenbildung.
Mhm.
Hast du doch bestimmt eine Vorstellung davon, wie sich Kirche verändern oder aufstellen muss, damit sie halt auch in Zukunft noch funktionieren kann, wie sie am Markt bleiben kann. Klingt doof, Markt am Markt bleiben, aber so ist es ja im Grunde genommen.
Ja, ich mache das mal an einem Beispiel. Du merkst, ich habe eine gewisse Fußballaffinität. Ich neige auch häufig dazu, in so Fußballsprache zu verfallen, weil ich aber das Gefühl habe, damit die Menschen gut erreichen zu können.
Ja. Bist du Schalke-Fan?
Ja.
Ja, okay.
Deswegen ist der Vergleich jetzt auch besonders geil. Ganz ehrlich, ich sag dir eins, was wir als Kirche lernen müssen, wenn es um Marke und Markenakzeptanz geht,
ja.
ist auch wirklich mal Arroganz zu verlieren. Ich glaube, dass wir im Augenblick in der zweiten Liga spielen, obwohl wir auch nach meiner tiefen Überzeugung in die erste Liga gehören.
Ja.
Aber weil viele immer noch glauben, dass für uns nur die erste Liga existiert, setzt das in den Umgestaltungsprozessen, das ist ganz, ganz entscheidend. Wenn ich mich auf den Weg mache, mich aus der zweiten in die erste zu kämpfen, werde ich anders agieren, als wenn ich arrogant mich in der ersten sehe und das aber in Wahrheit gar nicht bin.
Machen wir es doch mal konkret. An welcher Stelle siehst du uns denn komplett arrogant?
Also das ist schon so, dass wir ja so eine gewisse Moralhoheit für uns reklamieren.
Ja.
Aber häufig dann auch nicht bereit sind, Klarstellung zu beziehen. Ja? Ich habe es schon vermisst, sowohl in den großen geopolitischen Fragen, wenn es halt eben auch um den russischen Angriff auf die Ukraine geht und so weiter, haben wir als Kirche nicht so ganz Klarstellung bezogen. Ja? Das wäre uns in den 80ern nicht passiert.
Mhm.
Wir haben ein bisschen Friedensgebet gemacht und so weiter. Ich will das auch gar nicht zu sehr jetzt despektierlich erwähnen, aber es war mir ehrlich gesagt zu wenig. Als jemand, der von sich behauptet, wir setzen uns für Gerechtigkeit ein, für Gottes Wort und Gottes Botschaft.
Ja.
Und wir merken, da passiert etwas, was absolut nicht in Ordnung ist. Dann muss man aufstehen.
Ja.
Ja, muss man aufstehen und muss das auch ganz klar bekennen. Und da sag ich ganz ehrlich, bin ich mehr so ein Luther-Anhänger, wo ich sage, da muss man sich auch mal Streit suchen an der Stelle, weil es gibt Dinge, dafür lohnt es sich, sich einzusetzen,
ja.
zu streiten.
Klima, Krieg.
Genau, Klima, Krieg, soziale Ungerechtigkeiten.
Ja.
Und das machen wir zu wenig. Also das ist häufig reduziert, weißt du, dann hast du mal irgendwie ein Forum auf dem Kirchentag oder machst mal irgendwie so einen Sondergottesdienst, ne? Oder dann gibt eine Kollekte für irgendwelche Leute, die gerade in Not geraten sind und so. Das ist jetzt auch überspitzt dargestellt, aber mir ist das zu wenig.
Ja, so ein Deckmäntelchen.
Stelle. Genau, es ist ein Deckmäntelchen und dahin müssen wir zurück. Ich glaube, die Leute erwarten und die Gesellschaft erwartet von uns als Kirche ein ganz klares Bekenntnis und auch eins, was nicht unbedingt Mainstream sein muss. An der Stelle, sondern dass man vielleicht auch einfach mal sagt, okay, das ist deren Meinung, vielleicht finde ich die gut, vielleicht finde ich die schlecht, aber dann muss man sich auch daran mal reiben können.
Ja.
Und dieser Dialog, das wäre jetzt der nächste Punkt, dieser Dialog geht uns zunehmend verloren.
Mhm.
Ich finde, eine der Besonderheiten der evangelischen Kirche, so wie ich sie wahrgenommen habe, war halt wirklich ihre enorme Diskursfähigkeit oder Debattenfähigkeit.
Ja.
manchmal auch wirklich bis auf Messers Schneide. Das erlebe ich im Augenblick eher weichgespült. Und manchmal ärgert mich das halt eben auch, weil ich diese Debattenkultur einfach ganz, ganz wichtig finde. Wenn man miteinander ringt, immer respektvoll. Ne? Es geht nicht um Streiten an sich oder unter der Gürtellinie oder so. Es geht eher darum, nur wenn man sich für ein Thema einsetzt und um Lösungen und Ergebnisse ringt, dann wird man am Ende den größten Konsens erreichen, weil man sich genau in diesen Diskurs begeben hat. Und das habe ich immer als die große Stärke der evangelischen Kirche angesehen. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass wir diese Stärke verlieren und somit halt eben auch an Markenprofil.
Hat dich das nie gereizt, als hauptamtlicher Markenbildner für die evangelische Kirche tätig zu sein?
Doch, total, aber die haben ja dich genommen.
Ja, das tut mir jetzt leid für dich. Ja, jetzt. Nee, hast du damit jemals mal gespielt, so mit dem Gedanken?
Ja, absolut. Also
Hast du dich auf meinen Job beworben?
Nein, nicht, aber in einem Parallelkirchenkreis habe ich mich mal drauf beworben. Sage ich jetzt aber nicht wo. und hätte ich auch gerne gemacht.
Ah, okay.
Ja? Also falls du aufhören willst, ruf mich an.
Nö, mir macht das richtig Spaß. Ich bin gerade auch wieder dabei.
Ich mache auch meinen Job gerne, ne? Also dass wir uns nicht falsch verstehen.
Nein, alles gut. Wie sieht für dich die Kirche der Zukunft aus?
Die Kirche der Zukunft, für mich ist das eigentlich ganz klar. Kirche der Zukunft ist fester Bestandteil dieser Gesellschaft, ist Hilfesteller, ist Oase, ist Quertreiber und aber natürlich auch ein Stück weit moralische Instanz.
Ja.
Wir müssen gucken, und das merke ich ja an meinen eigenen Kindern oder auch wenn du so mit Jugendgruppen und sonst was unterwegs bist, dass die alle teilweise auf der Suche sind. Auf der Suche nach, was ist richtig, was ist falsch.
Ja. Nach Orientierung.
Nach Orientierung. Und wir müssen Verkehrsschild sein, um da mal in dem Beispiel zu bleiben, um für Orientierung zu sorgen. Und diese Rolle müssen wir ausbauen. Aber das geht halt nur, wenn es aus unserem Innern kommt. Ne? Ich habe ja gerade auch schon gesagt, wir haben viele offene Fragen und auch offene Flanken im Augenblick.
Ja.
Die müssen wir schließen, die müssen wir schärfen. Und dann am Ende halt eben genau diese Rolle wahrnehmen, plus halt eben die Angebote, die wir auch machen. Also ich sehe uns schon als eine Institution und Trägerschaft, die halt auch Maßstäbe setzen kann. Ich bleibe jetzt mal bei dieser ganzen Kita-Arbeit oder so. Ne? Wir verwahren keine Kinder, sondern wir betreuen Kinder. Wir erfüllen da auch eine Aufgabe vorschulischer Bildung und so weiter. Ne?
Ja.
Das heißt nicht, dass das eine Gebetsschule ist, ne? Will ich so auch nicht verstanden wissen, aber wir geben auch da den Kindern viel. Wir fördern mit gewissen Programmen halt eben musische Talente oder sonstige Sachen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Das muss unser Anspruch sein auch. Ne?
Ja.
3000 Schritte. Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Letzte Frage.
Mhm.
Wenn dir als Finanzkirchmeister mal eben kurz einer mal so einen Scheck von 1 Million Euro überweist oder in die Hand drückt. Was würdest du, wenn du selbst alleine darüber bestimmen könntest, kannst du natürlich nicht, aber wenn du es könntest, was würdest du damit anschaffen oder was würdest du damit machen?
Also grundsätzlich bin ich so gestrickt, dass ich sagen würde, ich würde erstmal meine vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, die irgendwelche Gruppen und sonst was leiten oder andere Programme bei uns in der Gemeinde machen, zusammentrommeln und sagen, wer braucht was, um diese Arbeit zu unterstützen. Es liegt irgendwie nicht so in meiner DNA, irgendwas alleine zu entscheiden, muss ich offen und ehrlich zugeben.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen, also mir wäre halt eben wichtig, auch mit 1 Million Euro das nicht in Steine zu investieren, sondern in Menschen. Ja, dass wir alles, was wir an Programmen ausbauen können, die uns jetzt vielleicht manchmal als zu teuer erscheinen oder wo wir uns ordentlich verstrecken müssen, dass das halt eben so ganz souverän läuft.
Ja.
Dafür würde ich das verwenden, ja.
Super. Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank.
Ja, ich habe zu danken.
Das war super.
Auch wenn ich ein bisschen schwitzig bin jetzt, ne?
Aber du hast uns ja noch ein Highlight versprochen. Wir gehen jetzt zur Giraffenwelt und wir dürfen jetzt noch ein paar Giraffen füttern.
Ja, genau. Dann kann ich noch mal an der Stelle nämlich erwähnen, ne, dass ja in meinem Podcast Rangezoomt, Geschichte aus der Zoom-Erlebniswelt, wir halt eben immer irgendwie auch mal nah an die Tiere kommen, wenn das möglich ist.
Ja.
Und da ich jetzt so lieb Gast in deinem sein durfte, habe ich mir gedacht, du sollst mich gut in Erinnerung halten. Und ich mache jetzt mit dir was man normalerweise in Schnupperkursen hier erleben kann. Oder halt eben, wenn man ganz lieber Gast der Zoom-Erlebniswelt ist.
vielen Dank dafür und überhaupt für den Podcast. Vielen Dank, Christopher.
Danke dir.